Ja, hallo Jens, grüß dich. Jens Marionette sagt ja,
Ja,
wie
hallo,
auch
wie geht's dir,
immer.
du?
Ich möchte am liebsten ganz allgemein anfangen. Was heißt es für dich, du selbst sein?
Also da kann ich über zwei Ebenen eigentlich reden. Und das eine ist natürlich das Persönliche. Und da ist ich selbst sein einfach Authentizität, also einfach mich so ausleben, wie ich bin. Und das nicht unbedingt in Frage zu stellen, was ich tue. Also einfach authentisch zu sein mit dem, was gelebt werden will. Und das, was aber eigentlich viel wichtiger ist, da ist auch das Wort selbst drin. Ich selbst sein, also das selbst sein, würde ich das aber dann eher nennen. Und das Selbst ist für mich ein Wort oder eine Bezeichnung für die absolute Wahrheit. Und da ist es dann vollkommen egal, was geschieht. Also das ist, dann ist, da ist auch die Unauthent, die Unechtheit oder wenn ich persönlich jetzt nicht stimmig bin, ist das auch mit eingeschlossen. Da ist einfach kein, da gibt es einfach keine Ausnahmen mehr. Das ist einfach Non-Dualität. Das ist alles all-inclusive. Das Selbst. Und ja, das zu sein bedeutet für mich, Identifikationen als solche zu erkennen und auch, ja, zu transzendieren, die Identifikation. Und das Selbst ist einfach das, was klar zu sehen, oder ja, ist es nicht zu sehen, weil es kein Objekt ist, was ich bin, wenn alles Illusionäre wegfällt. Dann bleibt quasi das über, was, was schon immer gewesen ist. Und das bedeutet für mich in letzter Konsequenz, also das ist sozusagen die Erfüllung des Ich-Selbst-Sein. Ich ist auch ein ganz gutes Wort dafür, wenn man das Ich von seiner Erscheinungshaftigkeit befreit. Also dann müsste man dieses Ich eben auch auf den Tiefschlaf ausdehnen. Auch dieses Ich, was ich da meine, das absolute Ich, ist nicht gebunden an die Zustände, Wachzustand, Traumzustand und Schlaf. Das ist sozusagen das Ich, in dem diese ganzen Sachen erscheinen. Und da ist es also nur ein anderes Wort für selbst. Deswegen kann man auch gut sagen, ich selbst. Also ich unterscheide zwischen Ich-Gedanken oder Ich-Gefühl und dem absoluten Ich. Das eine ist das, was vor dem Spiegel steht, und das andere ist das Spiegelbild.
Ist es nicht das, worin beides erscheint?
nee, also, weil das Selbst erscheint sich nicht selbst. Also nur in der Reflexion, nur in der Projektion. Die ganze Welt, das Universum ist die Projektion des Selbst. Und es ist gleichzeitig natürlich eins damit.
Und Bewusstsein ist das, worin alles erscheint.
Bewusstsein ist ein anderes Wort für das Selbst. Wenn man es auch als wenn man es nicht auf den Wachzustand begrenzt, diesen Fehler kann man da sehr leicht machen, dass man Bewusstsein eben nur mit dem Wachzustand verbindet. Und da, wenn man es so sieht, ist natürlich, kann Bewusstsein unterbrochen sein. Der Wachzustand ist ja unterbrochen. Auch durch Bewusstlosigkeit im Krankheitsfall oder so. Das wirkliche Bewusstsein ist ununterbrochen. Mittlerweile, ich habe früher auch gerne Bewusstsein benutzt, das Wort, aber mittlerweile benutze ich eigentlich lieber das Wort selbst oder das einfach. Weil ich es am wenigsten assoziativ finde mit begrenzten Begriffen.
Authentisch sein heißt das, so zu sein, wie es wirklich meine wahre Natur ist. Und wenn aber Strukturen da sind, zum Beispiel eben durch die Geschichte, die man erlebt hat, zum Beispiel die Struktur da ist, ich kann nicht alleine sein, ich muss immer unter Leuten sein oder mit Menschen sein, ist dann authentisch Leben, diese Struktur zu leben, oder würdest du sagen, authentisch wäre, frei von allen Strukturen zu sein?
Persönlich authentisch bedeutet einfach, das zu leben, was da ist, ob es eine Struktur hat oder nicht. Also wenn ich sozusagen frei von allen Strukturen oder Gedankenmustern bin, dann ist auch das, wenn ich das lebe, authentisch. Aber Authentizität heißt für mich einfach, also das Wort Authentizität bezieht sich für mich eigentlich eben auf das, so wie es jetzt ist. Und das schließt ausdrücklich auch die Person natürlich mit all ihren Begrenzungen. Und auf die Wahrheit bezogen, auf das Selbst bezogen, ist einfach so, dass egal, ob ich jetzt Begrenzungen lebe oder nicht, es keinen Effekt hat auf das Selbst. Es wird nicht berührt oder verändert davon. Ich kann also voll authentisch begrenzt sein von meinen Vorstellungen oder Ideen. Und trotzdem bin ich das selbst die ganze Zeit.
So im praktischen Leben, also jemand hört das und sagt, okay, das hört sich ja super an, also ja, ab jetzt bin ich authentisch. Ändert das was oder wie ist man authentisch?
Also ich habe erlebt, dass Ehrlichkeit da sehr wichtig ist. Also ich habe irgendwann mal so die Tugend der Ehrlichkeit so auf meinem Weg entdeckt für mich. Und es war so ein bisschen, habe ich den Impuls durch meinen Guru gekriegt damals. Und da wurde, er hat halt empfohlen, sich eine Sache auszusuchen und die möglichst, wirklich nur eine Sache sich zu nehmen, also nicht alles Mögliche zu verfolgen, sondern nur eine Sache und das aber richtig dann. Und da das auch meinem Charakter entspricht, diese Haltung, habe ich das gemacht und ich habe dann so ein Versprechen abgegeben vor Gott, dass ich nicht mehr lügen möchte oder so wenig wie möglich lügen möchte. Und das habe ich dann auch gelebt über die Jahre und habe dann auch festgestellt, wie erstmal die Außenwelt auch darauf reagiert hat. Also ich musste zum Beispiel im Zug nicht mehr mein Ticket vorzeigen, weil ich gesagt, ich habe gesagt, das ist in der Tasche verbuddelt sozusagen, in der Reisetasche ganz unten, und dann sagte der Schaffner, Sie sehen ehrlich aus, ich glaube Ihnen das, und ist weitergegangen. Das war ziemlich direkt danach, also ziemlich schnell, und dann war ich sehr überrascht, dass das so einen Effekt haben kann und fühlte mich natürlich auch ermutigt weiterzumachen. Später habe ich dann festgestellt, dass es auch mir leichter fiel, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein. Und diese Ehrlichkeit und Sensibilität oder Offenheit mir selbst gegenüber ist sehr wichtig, um authentisch zu sein. Also wenn jetzt jemand das leben möchte, wenn er jemand authentisch sein möchte, dann würde ich das empfehlen, einfach ehrlich zu sein gegenüber der Außenwelt und ganz besonders sich selbst gegenüber. Und ja, das kann dann gut sein, dass sich das dann in Form einer erhöhten Echtheit widerspiegelt. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und natürlich auch, ja, wenn man eben dieses, die Idee mag, echt zu sein, und dann versucht man es vielleicht mal. Man fasst sich ein Herz und macht mal wirklich was, wo man jetzt vielleicht Angst hat vor der Reaktion der Außenwelt und sagt sich aber, ja, nee, das ist aber jetzt so und ich versuche das jetzt einfach mal. Und vielleicht kommen dann auch Erfahrungen, die dann anders sind als erwartet. Vielleicht ist es nicht nur negativ, was die Außenwelt dazu sagt oder wie sie reagiert, sondern vielleicht auch mal positiv. Und das wird gelobt, die Echtheit wird gelobt oder der Mut wird gelobt. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Ansporn, weiterzumachen. Letztlich würde ich dann noch dazu sagen, dass es wichtig ist, nicht dabei bei der persönlichen Echtheit nicht dabei stehen zu bleiben, sondern tiefer zu gucken, was bin ich denn eigentlich wirklich? Was ist denn wirklich die wahre Echtheit in mir? Und das wäre dann in Richtung Selbsterforschung. der spirituelle Weg dann schon.
Und Ehrlichkeit so im sozialen Zusammenleben, ist es nicht so, dass irgendwie so leichte Lügen, irgend sowas wie ein soziales Gleitmittel sind, um das Leben der Menschen eben reibungsloser zu gestalten, weil man durch bestimmte Sachen, weil es einfach für manche Menschen manchmal einfacher ist und weniger Reibung erzeugt und ja, du hast auch gesagt, möglichst ehrlich, also ja. ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe?
Ja, also ich habe das natürlich nicht geschafft, also es ist auch nicht unbedingt wichtig, also da so total 100% das durchzuziehen. Bei mir war es eigentlich immer so, dass bei Freunden, also bei Menschen, die mir nah waren, dass da wirklich auf fast null war dieser ja, der Anteil von Lügen. Und was ich mir letztlich immer vorbehalten habe, um Schwierigkeiten oder Härten auch zu vermeiden, ist dann einfach nichts zu sagen. Auch man muss nicht immer alles aussprechen. Und auch Schweigen ist dann mal wichtig, dass man eben nicht jedem sagt, hey, ich finde dich total bescheuert oder so. Das muss man ja nicht sagen. Also man kann das ja denken und ich reagiere dann einfach, dass ich mich dann von den Menschen vielleicht fernhalte. Man muss nicht alles aussprechen. Ja, natürlich ist, das ist, bleibt ja jedem überlassen. Und ich glaube, für mich ist es so, ich komme nicht besser mit Lügen durchs Leben. Also vielleicht oberflächlich gesehen, aber ich bin eigentlich froh, dass ich so leben kann. Und ja, ich... bei, sag mal, könnte jetzt sagen, Institutionen kann es durchaus mal passieren, dass da auch gewisse Sachen verschwiegen werden, was ja dann auch schon streng ausgelegte Lüge wäre. Und da sehe ich auch überhaupt kein Problem. Also, man muss ja nicht so rumlaufen wie ein offenes Buch.
Es gibt ja den Spruch, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ne?
Genau, ja. Also ich habe eher so das andere Problem, dass ich vielleicht zu offen bin. Ich mache ja auch YouTube-Videos und so über mich und mein Leben und da kriegt man, haben wir auch gesagt, so, du trägst ja dein Herz auf der Zunge. So. Also ich mache natürlich immer so private Dinge anonymisiert dann, aber es ist halt trotzdem, ja, man muss nicht alles sagen und da sage ich vielleicht schon manchmal zu viel. Aber ich finde es irgendwie spannend und mir tut das auch gut, mir das so vor der Kamera von der Seele zu reden.
Was du jetzt beschrieben hast, um authentisch zu sein, ist ja eigentlich mehr sowas wie eine Einstellung. Gibt es auch praktische Dinge, die du empfiehlst? Also zum Beispiel die Frage, wer bin ich? Oder seine Aufmerksamkeit auf nichts zu lenken, also immer wieder auf sich selber zurückzuholen. Oder es gibt ja tausend Sachen, was man so als... Oder Mantra singen, also... was man so als spirituelle Praxis bezeichnen könnte. Und für manche Menschen ist es ja auch hilfreich, nicht nur irgendeine Einstellung zu haben oder die richtige Einstellung zu haben, aber, sondern auch was praktisch an der Hand zu haben.
Ja. Also die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und auch die Echtheit, die gelebte Echtheit, die damit für mich zusammenhängt, ist eigentlich nur so der Einstieg, würde ich sagen. Und wenn jemand mehr über sich wissen will, dann würde ich immer die Selbsterforschung empfehlen, die mit der Frage, also im Prinzip zusammenhängt, wer bin ich? Oder wer, in wem erscheint das? Oder in was erscheint das alles? Oder was ist das, worin das alles erscheint? Worin die Gedanken erscheinen? Worin die Gefühle erscheinen? Worin dieser Körper erscheint? Und so weiter. Und das zu untersuchen. Und das lässt sich dann sehr schnell eigentlich, wenn man das eine Zeit lang macht, auf das Ich-Bin-Gefühl, auf das Ich-Bin zurückverfolgen, welches ja immer präsent ist, zumindest im Wachzustand. Und das ist wichtig, dass man nicht bei diesem Ich-Bin stehen bleibt und denkt, das wäre schon die absolute Wahrheit. Manche spirituellen Schriften vermitteln diesen Eindruck. Ich habe mittlerweile für mich realisiert, dass das Ich Bin sozusagen die erste Projektion ist. Also es ist bereits ein Abbild. Und dieses Abbild zu untersuchen, ist dann letztlich die letzte Phase der Selbsterforschung. Dieses Ich zu untersuchen. Man kann das auf verschiedene Weise machen. Man kann sich diese Frage immer wieder stellen, wobei natürlich wichtig ist, keine verbale oder intellektuelle Antwort darauf zu erwarten oder zu erhalten, die es ja nicht gibt. Diese Frage dient ja, wer bin ich, dient dazu, die Aufmerksamkeit eben auf das Subjekt zu richten. Das Subjekt versucht sich sozusagen selber anzuschauen und stellt dann dabei fest, dass es scheinbar zwei ist. Also es ist dieses Ich-Bin-Gefühl, das erscheint ja irgendwem. Und diese Zweiteilung ist natürlich Unsinn. Es gibt nur ein Selbst, es gibt nur ein Ich, welches sich aber in die Welt projizieren kann. Und das würde ich empfehlen als spirituelle Praxis. Das ist nach meinem Empfinden das Einzige, was, wie soll man das ausdrücken, keinen Schaden anrichtet. Also ansonsten würde ich sagen, ist, wenn ich etwas vom Ich aus tue, dann stärke ich damit das Ich. Und die Untersuchung des Ich ist das Einzige, was das Ich nicht stärkt. So habe ich das erfahren.
Also ich kenne es so, dass man oder dass ich in dem Ich bin, wenn ich mich darauf konzentriere, dass es mehr so ein Gefühl ist von Aufgehen, also von Verschwinden da drin, weil du sagst, es gibt dann immer noch einen, der das erlebt, aber wenn ich wirklich da drin bin, dann ist nur noch Ich bin, ist nur noch Sein.
Ja, das wäre sozusagen das, das ist ja schon das Selbst, was ich meine. Ja, also das ist dieses Verschwinden des, das ist aber das Verschwinden des Ich-Gedankens dann. Aber ist da bei allem ist ja etwas Gleichbleibendes. Also dieses, diese Ich-Projektion, die kommt und geht. Ja, und was ist das Konstante in dem Ganzen? Das ist das Entscheidende. Dass dieses Konstante kann sich selbst nicht sehen. Es ist aber immer. Also dieses, das ist einfach dieser, man könnte fast sagen, wie so ein Punkt im Raum, der ständig gewahrt. So, und der kann sich selbst einfach nicht sehen, aber er sieht ständig seine Auswirkungen überall. Also ich sehe sozusagen ständig meine eigenen Auswirkungen, meine Projektionen, meine Spiegelungen. Und wenn das eine gewisse Tiefe erreicht hat, dann hört es auf, getrennt zu sein. Dann ist das sozusagen, dass die Welt der Beweis meiner selbst ist. Und zwar in jeder Sekunde. Egal wie sie ist. Das wäre dann Selbsterkenntnis.
Nimmst du das Äußere als Formen da? Als leere Formen?
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also würde ich nicht als leere... Also
oder als Formen und Ausdruck des einen?
Ja. Also in dem Moment, wo Gedankenprozesse laufen, ist auch Zuordnung natürlich... Sofa, Stuhl, Glas und so weiter. Aber das ist leer. Das ist leer, ja. Das ist irgendwie so, als wäre es hohl. Und ja, wie gesagt, auf dieser Ebene meiner selbst ist, da ist keine Trennung. Das ist irgendwie auch kein Subjekt und Objekt mehr. Das ist einfach das. Das ist einfach das, was ist. So.
Wir sind hier in Brixen, gestern und vorgestern war Sharing Non-Duality, das Treffen spiritueller Lehrer und Besucher. Da war ein Thema auch Spiritualität und Körper. Wie weit ist bei dir der Körper einbezogen in dein Sein, in deine Spiritualität?
Der Körper ist nicht immer da. Der Körper erscheint im Wachzustand. Das hatte ich, glaube ich, auch gesagt währenddessen. Das, was ich bin, ist zeitlos, ist immer. Es ist nicht gebunden an irgendwelche Bewusstseinszustände. Weder an den Schlaf, noch an den Wachzustand, noch an irgendwas anderes. Das, was ich bin, ist nicht abhängig vom Erscheinen eines oder Nicht-Erscheinen eines Körpers. Und so ist für mich letztlich der Körper eine Erscheinung wie jeder andere auch. Es ist natürlich aus dieser Perspektive das, was hier am nächsten ist, neuronal vernetzt, gefühlsbegabt sozusagen, in diesem Zuständen, also in dem Wachzustand, ist auch ein völliges Einverstandensein mit diesem Körpersein und auch ein Genießen, also ein Genießen der Welt, ein Genießen von Sinnesfreuden, von Essen und Körperlichkeit, alles Mögliche. Und es ist aber nicht mehr das, wo ich hinterher bin, wo eine Sehnsucht bestehen würde, dass da was erfüllt werden müsste. Es ist angenehm, aber es ist nicht mehr das, was mein Herz erfüllt, könnte ich sagen, oder was für mich Erfüllung wäre. Und für mich ist die Erfüllung nur im Zeitlosen.
Aber kann man das Zeitlose nicht wahrnehmen oder da drin sein, wenn man gleichzeitig dem Körper bewusst ist? Weil es geht ja nur, wenn man wach ist, wenn man bewusst ist. Und wenn man bewusst ist, ist auch immer der Körper, wird auch immer der Körper wahrgenommen, oder nicht?
Das würde ich ein bisschen anders formulieren. Und zwar, natürlich ist das Zeitlose auch während des Körperzustandes, während des Wachzustandes natürlich da. Es ist aber nicht, Ich würde sagen, es ist jetzt nicht bewusster als im Tiefschlaf. Da ist für mich kein Unterschied mehr. Im Tiefschlaf gibt es ein seinloses Sein, so möchte ich das ausdrücken. Es ist ein Sein, welches nicht sein muss, um zu sein. Ein Sein, welches eigentlich jenseits von Sein oder Nichtsein ist. Oder beides zusammen. Es ist Sein und Nichtsein zugleich. Es ist nicht unbewusst. Im Erleben, das heißt in meinem Erleben, es ist nicht unbewusst, es ist die Erfahrung von Zeit- und Raumlosigkeit. Und das ist nicht vorstellbar. Wenn wir jetzt drüber reden, ich kann es mir ja auch jetzt nicht vorstellen, aber ich kann das jetzt als Präsenz fühlen, als anwesende Präsenz. Also es ist sozusagen so, dass das, was im Tiefschlaf ist, auch jetzt genauso vorhanden ist. Umgedreht, die Wahrheit, die jetzt ist es auch im Tiefschlaf vorhanden. Also, wenn ich jetzt dual denke, dual erlebe, dann ist es natürlich nicht, die Welt ist nicht im Schlaf und der Körper ist nicht im Schlaf. Aber das, worum es mir wirklich geht, ist eben immer.
Würdest du auch sagen, der Körper ist ein Tempel und der natürliche Ablauf ist, diesen Körper zu pflegen und zu nähren und gesund zu erhalten, so wie es irgendwie geht.
Der Körper ist wie alles andere auch natürlich das eine, Gott. Ich sage mal, es gibt nur Gott. Und natürlich ist das eine Art Tempel und es ist ja das, wo ich quasi direkt verantwortlich bin. So empfinde ich das, dass das Leben eine Verantwortung der Selbsterhaltung mit sich bringt. Man kann sich natürlich durch selbstzerstörerische Tendenzen dagegen stellen, aber das geht dann ziemlich böse aus und wird unangenehm. Und ich mag es angenehm. Und deswegen finde ich das, ja, ich halte gerne meinen Körper. Und ich unterscheide da eigentlich auch nicht mehr so. Das ist, wenn ich jetzt den Begriff der Körper nehme, dann ist das eben eine begrenzte Erscheinung, eine zeitweilige. Und die Substanz, die Essenz ist nicht getrennt von selbst, ist nicht verschieden von selbst. Es ist das Selbst. Genauso wie es ist.
Kann man sagen, um wieder allgemein zu reden, dass es jedem, allem Lebendigen quasi inne liegt oder hat, ja eben, zu leben, zu erblühen, sich auszudehnen, sich zu vermehren, sich selbst zu sein, dass das eigentlich die natürliche Tendenz von allem ist, also nicht nur von Menschen, von Tieren, Pflanzen, von allem.
Ja, ich würde noch nicht mal so die sogenannten toten Sachen da rausnehmen, also auch Materie, die sogenannte tote Materie hat für mich, ist auch das Selbst und ist es lebt sich sozusagen durch seine Bewegungslosigkeit irgendwie. Also es schwingt alles. Also die moderne Physik zeigt es ja auch. Es ist alles Raum und Energie in Bewegung. Energie in Bewegung, Energie im Raum. Und in unterschiedlicher Dichtheit. Und natürlich ist es dann bei organisierter Materie, was wir ja Leben nennen, Pflanzen, Tiere, Menschen, ist es die natürliche Tendenz, sich zu entfalten, sich zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln. Evolution wäre da zu nennen. Evolution ist sozusagen eingebaut, ist immanent im Leben.
Aber eben sterben und zerstören ist auch eingebaut oder passiert auch. Ne?
Damit Evolution besser stattfinden kann. Dafür gibt es die Genetik, dafür gibt es das Erbgut, die Fortpflanzung. Und es, bei der genetischen Reproduktion ist es ja so, dass meistens, wenn es gut läuft, werden die besseren Eigenschaften vererbt jeweils und führen dann zu weiterentwickelten Lebensformen.
Wenn ich jetzt das Bild vor mir habe von einer explodierenden Atombombe, was schon passiert ist auf der Welt, worum auch immer, das ist ja die totale Zerstörung und der totale GAU, sage ich jetzt mal, von allem, wie du sagst, organisierten Leben. Also das ist auch Teil des großen kosmischen Spiels, oder?
Ja, ausdrücklich gehört es dazu. Die Inder haben ja diese Figur des tanzenden Shivas, der im Tanz die Welt oder das Universum zerstört, um ein Neues zu erschaffen. Das Alte muss erst zerstört werden, damit was Neues kommen kann. Und ist das beim Krieg bei Bomben nicht so zu sehen irgendwie, aber auch das sind Zerstörungsprozesse, die letztendlich Raum für Neues machen. Wenn man so die Natur um Tschernobyl jetzt sieht, da haben die Tiere, die da jetzt das schaffen, mit der Strahlung zu überleben, die haben da wirklich das Ding für sich da, das Ökosystem. Ja. Und da wuchert es auch ganz schön schon wieder und ist nicht unbedingt für Menschen geeignet, aber die Natur ist ja mehr als wir Menschen. Kommen und gehen, also Geburt und Tod, das ist all das ist absolut ja, wie soll ich das ausdrücken, der Wahrheit angehörig und da ist nichts falsch dran, überhaupt nicht.
Die Inder ordnen das Zerstörerische auch Shakti, also einer weiblichen Energie oder Präsenz
Kali, ne?
Zu. Kali, ja. Aber was ist Shakti?
Shakti ist die Lebensenergie.
Ah ja, genau, also Kali. Und verstehst du das? Was ist damit gemeint, dass das mehr dem weiblichen Prinzip zugeordnet wird?
Ich kann es gut verstehen. Ja. es gibt ja auch die Figur von Shiva, der auch als Zerstörer verehrt wird. Also als Erschaffer und Zerstörer. Und, aber es gibt schon, das ist richtig, es gibt so eine Tendenz, dass so mit... vielleicht ist es deshalb so, weil Schöpfung was mit Weiblichkeit zu tun hat. Shakti, diese, das ist ja auch Shakti, die Entfaltung der Shakti ist ja die Entstehung des Universums. Und das ist eine zutiefst weibliche Angelegenheit. Schöpfen, erschaffen. Bei Menschen ist es so, dass die Frauen, die Kinder zur Welt bringen, Leben erschaffen in ihrem Körper sozusagen. Natürlich mit männlicher Mithilfe, aber es ist eben letztendlich passiert es im Körper der Frau. Und so würde ich das auch einordnen, dass die Schöpfung, wenn ich das einem Geschlecht zuordnen würde, würde ich sagen, es ist eine weibliche Geschichte. Und da sehe ich die Männlichkeit eher im Impuls, in der Idee. Gott träumte und dann kam Shakti und erschuf das Universum. Da sind sozusagen dann die Shakti ist die Erfüllung des Traums Gottes, also des männlichen Impulses sozusagen. Und vielleicht ist es deshalb, dass dann auch dann die Zerstörung oder teilweise Zerstörung, ist ja keine totale Zerstörung, dass das dann der Weiblichkeit gern überlassen ist.
Ich erinnere mich oder ja meine, dass Osho gesagt hat, dass es der Menschheit sehr gut tun würde, wenn die Männer weiblicher werden. Ja, in Sinne von hingebungsvoller und weicher und weniger aggressiv und auch mehr das Leben fördernd. Und was kannst du dazu was sagen? Löst es bei dir was aus?
Ich glaube, dass jeder Mensch unabhängig vom Geschlecht beide Teile, Weiblichkeit und Männlichkeit in sich hat. Und ich würde es gar nicht mal in der jetzigen Zeit so sehen. Ich finde eher, wir sind so irgendwie auf dem Weg zum Matriarchat. So empfinde ich das momentan. In der Vergangenheit war es sicherlich, also es war sicherlich in den letzten Jahrhunderten so, dass ganz stark die Welt von Männern regiert wurde und auch mit harter Hand oder Brutalität. Und da fehlte sicherlich diese weibliche Seite. Es war ja auch im Mittelalter so Hexenverbrennung, da wurde diese Weiblichkeit dämonisiert, zerstört und so weiter. Da sind wir jetzt zum Glück schon weit von entfernt. Und ja, ich fühle auch sehr viel Hingabe in mir, Weichheit, Verletzlichkeit und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Männer gibt oder einige Männer gibt, denen es vielleicht gut tun würde. Ja. Insofern kann das sein. Ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich eigentlich so bei mir das als ganz ausgewogen empfinde. Ich bin aber auch gerne in dieser männlichen Energie. Und ich habe dann die Weiblichkeit gerne als Gegenüber. Aber ich glaube, der Welt würde, und da bewegen wir uns aber, glaube ich, hin, auch entwicklungsmäßig, global gesehen, mehr Weiblichkeit auch gut tun. Ja.
Ich glaube, dir hat Sharing Non-Dualität, das Treffen hier in Brixen, gut gefallen. Also es war, was du sagst, schön für dich. Was schätzt du daran mit anderen Lehrern und Lehrerinnen und Besuchern, die auch auf Non-Dualität ausgerichtet sind, zu sein?
Was ich besonders an solchen Treffen liebe, ist eben, dass man da wirklich mal so ganz offen sein kann. So. Und auch, dass man wirklich offen über diese Themen nicht nur reden kann, sondern das wirklich teilen kann. Und dass man dann nicht komisch angeguckt wird oder für verrückt gehalten wird, wie es vielleicht sonst, wenn man so offen damit umgehen würde, der Fall sein würde. Was ich auch sehr mag, ist, wenn ich spüre, dass bei Menschen Sehnsucht da ist und Suche da ist nach Selbsterkenntnis, nach Erleuchtung. Es ist mehrfach passiert, dass sich Menschen gezeigt haben, während dieser 2 Tage oft geöffnet haben. Und ich finde es dann sehr wertvoll, wenn ich helfen kann, wenn andere auch helfen können, in Form eines Austausches, Erfahrungsaustausches, Anregungen geben. Das ist was mir viel bedeutet. Und das ist mehrfach passiert. Ich habe auch beobachtet, dass ich eben besonders dann anspringe, wenn Menschen sich in ihrer Schwäche gezeigt haben oder in ihrer Suche gezeigt haben und dann auch direkt gefragt haben, was kann ich tun, da könnt ihr mir helfen. Und das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen wie Satsang dann. Und das finde ich einfach, ich mache das ja auch selber. Und das ist von der Tätigkeit her, könnte ich sagen, meine Erfüllung. So. Also das ist das, was ich der Welt am liebsten gebe.
Mir ist es auch aufgefallen, dass zeitweise war es wirklich, stand im Vordergrund der Austausch der Lehrer über Non-Dualität oder Phänomenen oder Aspekten davon. Aber sobald zum Beispiel von Publikum, also von den Besuchern oder von einem anderen Lehrer, was kam, was vielleicht Hilfe oder einen weisen Rat oder irgendwie einen Hinweis gefordert hat, dann stand das im Mittelpunkt, dann sind die Lehrer da und Lehrerinnen irgendwie darauf, ich sag jetzt mal, angesprungen und das hatte irgendwie Vorrang. Ne? Hast du das auch so erlebt?
Ja, genau. Und ich finde das auch gut und richtig so. Also, was wären wir denn für ein Club von toten Dichtern, wenn wir darauf nicht reagieren würden? Also, ich habe mal früher das Forum Erleuchtung in Berlin, habe ich mal, als ich da das erste Mal da war, das habe ich dann so für mich innerlich so, das habe ich neben Freund sogar erzählt, so, ja, wo warst du denn jetzt? Ja, ich war beim Club der toten Dichter, habe ich gesagt. So. Weil ich hatte das Gefühl, als ich nach Lüneburg zurückkam, dass ich irgendwie nichts in den Alltag, in die Normalität, also transportieren konnte. Irgendwie. Das war wie so eine Luftnummer. Das war wundervoll in Berlin gewesen, absolut, ich habe es total genossen, auch diese Freiheit, darüber frei und unbeschränkt reden zu können. Und dann auf einmal komme ich zu meinem alten Kumpel, der mit sowas nichts am Hut hat, und der fragt mich, was hast du denn da gemacht? Und da ist nichts. Ich kann nichts sagen irgendwie. Und da bekommt das dann, wenn sowas passiert, dass da eine Brücke geschlagen wird zwischen Menschen, die schon mehr bei sich angekommen sind und dann anderen Menschen, die noch mehr auf der Suche sind, dann ist das, finde ich, da kommt man da raus aus diesem Wolkenkuckucksheim, ja, aus diesem Club der Menschen, die der Erwachten, der Club der Erleuchteten oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Und das ist dann wirklich, wo Energie auch fließt. Und das ist zumindest ein ganz wichtiger Teil. Natürlich ist auch das wichtig, dass man sich untereinander auch austauscht und einfach es ist ja auch so, dass die sogenannten Lehrer sich auch untereinander inspirieren, gegenseitig. Und das ist ein Teil. Und ganz besonders wichtig finde ich es aber auch, dass bei den Gästen auch oder bei den Besuchern dann auch, dass die mit einbezogen werden, wirklich. Und gerade dann, wenn sie sich zeigen, natürlich. Ich mache es an sich sowieso immer so bei solchen Veranstaltungen, dass ich eigentlich immer ansprechbar bin für alle Menschen, die da sind. Also auch, ich mache das auch blickmäßig. Ich schaue manche Menschen sehr lange an und dann kommt zu einem intensiven Blickkontakt zum Beispiel, was ja auch schon Richtung Satz angeht. Oder auch Gespräche in den Pausen. Das ist letztlich, könnte ich fast sagen, die Seele der Veranstaltung. Und da sehr viele Besucher auch da waren dieses Jahr und auch mehr Lehrer als letztes Jahr, fand ich es wirklich ich mag das gern, wenn viele Menschen zusammenkommen. Je mehr, desto besser. Und ja.
Ja, das ist dann einfach so ein buntes Bild auch, ne? Und es sind unterschiedliche Energien, auch jetzt von den Lehrern, aber es war irgendwie ja keine Reibung da. Es war einfach, trotzdem war es sehr harmonisch. Ne?
Ja. Ja, also fast nur. Also ja, es gab so leichte Momente, wo man so merkte, so, aber das war auch alles im Rahmen und auch, ich würde sagen, konstruktiv. Also es war nie so, dass irgendwie sich Leute gegenseitig niedergemacht haben oder so. Und das finde ich auch sehr gut, ja. Also Kontroversen dürfen auch sein, aber ich finde mal, wenn im Hintergrund noch steht, dass es mit, die Kontroverse möge was nützen, irgendwie, dann ist es okay. Aber wenn das so ins Zerstörerische abgleiten würde, das, was nicht der Fall gewesen ist, fände ich es nicht gut. Und ich habe es andere Veranstaltungen schon erlebt, wo es so in die Zerstörungsrichtung ging. Und das ist dann auch das, nee, da möchte ich auch nicht dann mitmachen direkt.
Du bietest jetzt einmal wöchentlich Live-Chat an, mhm, und auch Satsang an verschiedenen Plätzen oder, mhm, dahin, wo du eingeladen wirst.
Ja. Mhm. Momentan ist es Bremen regelmäßig und kann jederzeit auch woanders noch stattfinden. Ich bin da nicht mehr so dahinterher heutzutage. Wenn jemand das mir vorschlägt oder mich einlädt, dann bin ich gern bereit auch dazu. So hat sich das auch in Bremen ergeben. Und auch in Lüneburg, also wenn Leute nach Lüneburg kommen mögen, ist eine relativ kleine Stadt und viele.
Relativ weit im Norden.
Relativ weit im Norden und ja, aber es ist, so fing das auch jetzt an mit den Bremer Leuten, die sind zuerst nach Lüneburg gekommen und ja, das ergibt sich dann eben einfach so. Aber was die Livestreams finde ich, das ist für mich sehr angenehm mittlerweile, da hat so eine Gewöhnung stattgefunden auch, so einmal die Woche. Das ist auch immer zur selben Zeit und dann muss man sich auch nicht um Termine kümmern. Und das finde ich, für mich ist es wie so ein Ritual dann. Und ja, es ist gut. Es ist einfach gut. Auch, dass Menschen aus ganz weit, also das weltweit quasi, da sich einschalten können, mhm, und Fragen stellen können oder auch, ja, nicht nur Fragen, also auch Erfahrungen teilen, mitteilen können, das ist eine sehr positive Sache. Und alles zum Nulltarif sozusagen auf Spendenbasis. Eben.
Und du bietest auch Session an, per Telefon oder per Skype?
Ja,
oder?
Ja. Ja, im Grunde Satsang auf über mehrere, also mit Bild und Ton oder eben nur über Telefon oder eben, das Beste ist natürlich immer direktes Treffen. Mhm. Auch im Einzelgespräch. Mhm. Aber Skype wäre dann das Nächste, da hat man immer ein Bild und Ton. Und das tue ich auch gern. Also Skype-Gespräche kommt auch öfter vor.
Ich glaube, es ist also mehr ein Jahr her, dass ich dich letztes Mal interviewt habe. Manche berichten, manche Menschen, dass irgendwie eine dauerhafte Vertiefung oder sowas stattfindet. Gibt es bei dir was Inneres, was sich verändert hat, jetzt nicht unbedingt im äußeren Leben?
Ja, da, also das ist das hat sich einiges noch wieder getan seit letztem Jahr. Also ich würde das gar nicht Vertiefung nennen. Das Wort mag ich immer noch nicht so, aber es ist mehr so ein eigentlich ein totales Loslassen, könnte ich das nennen. Ja, also für mich ist so diese spirituelle Suche oder Erleuchtung und diese und auch Selbsterkenntnis, für mich selber ist das irgendwie verliert das an Bedeutung, weil es hat die Bedeutung verloren. Also das ist irgendwie auch nicht mehr existent. Also ich könnte jetzt, ich kann nicht sagen, ich bin erleuchtet, ich kann auch nicht sagen, ich bin unerleuchtet, ich kann da nichts mehr, ich möchte es auch nicht, ich kann mich selber nicht beurteilen und in dieser Urteilslosigkeit ist es perfekt, wie es ist. Und ja, ich habe seit unserem letzten Interview habe ich, was man so als spirituelle Erfahrung oder vielleicht auch als Erleuchtungserfahrung bezeichnen kann, habe ich noch einige gemacht. Auch teilweise unter Einsatz von psychedelischen Substanzen. Und ich muss sagen, das Potenzial wurde ausgeschöpft. Also ich habe dann irgendwann so einen Punkt erreicht, wo dann klar war hinterher, dass irgendwie mehr da auch nicht geht. Also das und gleichzeitig ist klar geworden, dass es um diese Erfahrung gar nicht geht. Aber so, ich könnte sagen, vom Unterhaltungswert oder vom Glücksfaktor oder vom ekstatischen Wert war das Maximum. Also das war wirklich unglaublich. Und dann kam irgendwie so ein Sättigungspunkt, wo dann irgendwie aus der Intuition so diese Information kam, mehr geht nicht. Also mehr kannst du auch nicht erreichen. So, mehr kann man da nicht.
Und das muss auch nicht wiederholt werden.
Nee, muss nicht, aber kann. Also bin ich auch nicht abgeneigt nach wie vor, und aber seltener. Also es ist so, nicht, ist, auch das ist nicht mehr wichtig. Also es ist so mehr, ja, andere Leute gehen ins Kino, ich nehme dann irgendwie was, vielleicht. Ja, also ich will da nicht näher drauf eingehen. Ich will auch da keine Werbung machen. Das muss jeder selber wissen und selber für sich rauskriegen. Es ist, das möchte ich noch betonen, es geht eben nicht um diese Erfahrung, aber meine Erfahrung oder mein Weg hat mir gezeigt, dass ich erstmal intensiv diese Erfahrung machen musste, um die loslassen zu können, am Ende auch, um eben zu merken, dass Erleuchtung ist keine Erfahrung, Erleuchtung ist keine Ekstase. Denn diese Erfahrungen kommen und gehen, Ekstasen kommen und gehen. Aber die Wahrheit kommt und geht nicht. Und Realisation oder Selbsterkenntnis ist nochmal was ganz anderes. Allerdings würde ich trotzdem sagen, dass ekstatische Erleuchtungserfahrungen, oder manche Leute sagen ja auch Satori dazu oder ja, was auch immer, die haben, können schon, wenn sie dann passieren, und bei vielen Menschen passieren die auch einfach so, transformierende Effekte haben, also dauerhaft verändernde Effekte. Oder sie können klar machen, dass was man für sich selber gehalten hat, dass es nicht stimmt. Obwohl es dann noch vielleicht weitergeht danach. Also nach so einem Satori kann es, so habe ich es damals 1988 erlebt, nach meiner ersten Gotteserfahrung war es so, dass ich danach das absolut selbe Ego war wie vorher. Und ich habe das auch gewusst und gemerkt und habe dann geglaubt, ich hätte die Erleuchtung vermasselt, und was natürlich Unsinn gewesen ist. Ich hatte nur diese falschen Vorstellungen von dem Ganzen. Aber es war wichtig zu erkennen, für mich zu erfahren, dass Gott existiert und dass ich das sogar bin und dass ich was anderes bin als das, was ich geglaubt hatte. Und erst dadurch konnte ich die Welt ein Stück weit loslassen und mich auf den spirituellen Weg machen. Angefeuert durch diese Erfahrung.
Ist es nötig, eine bestimmte Reife zu haben, um so bewusstseinserweiternde Drogen oder verändernde Drogen zu nehmen? Und ist es in irgendeinem Sinne gefährlich, weil es auch zum Beispiel in eine große Krise stürzen kann?
Ja, ganz sicher. Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass man nur sich selbst erfährt, auch unter Einsatz von psychedelischen Substanzen erfährt man nur sich selbst. Das heißt also, wenn ich, wenn es mir ganz schlecht geht, wenn ich irgendwie stark traumatisiert bin oder anders leide unter psychischen Krankheiten oder Störungen und ich nehme dann solche Substanzen, dann wird mir das sicherlich schlecht tun und das Ganze noch verschlimmern. Insofern ist wichtig, dass erstmal eine gewisse Stabilität, psychische Stabilität und Klarheit da ist. Dann würde ich dringend empfehlen, diese Drogen nicht zu suchen, diese Stoffe, diese Substanzen nicht zu suchen, also nicht dahinterher zu sein, sondern zu warten, bis sich das natürlich ergibt. Also bis meinetwegen ich jemanden kennenlerne plötzlich, wo das auf einmal so mir in die Hände fällt. Und damit meine ich jetzt nicht den Dealer um die Ecke, den ich nicht kenne, sondern ich meine eine vertrauenswürdige Quelle. So ist es, habe ich es auch erlebt und ich finde das ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, sich so an die allgemeinen Empfehlungen zu halten. Es gibt da, Anleitung kann man vielleicht nicht sagen, aber es gibt schon so Erfahrungswerte, wie man mit solchen Substanzen umgeht. Und es ist wichtig, das einzuhalten. Ich habe das einmal nicht gemacht, selber, und habe dann auch tatsächlich meinen einzigen Horrortrip erlebt, der sich gewaschen hatte, muss ich sagen. Also das war kein Spaß. Als er dann zu Ende war, am Ende wurde es dann gut. Ich bin sozusagen aus der Hölle direkt in den Himmel gekommen, aber das muss auch nicht immer so laufen. Und es gibt auch Beispiele, wo Menschen im Horror hängen geblieben sind und sich dann haben einweisen lassen müssen. Mir ging es auch ein paar, also nachdem ich dann das Schlimmste da hinter mir hatte, ging es mir dann nochmal richtig schlecht. Also ich bin nach ein, zwei Tagen dann nochmal richtig abgestürzt und fast in eine Depression. Hab mir dann hab glücklicherweise jemanden gehabt, der mir geholfen hat dann. Wobei das einfach nur ein Bett war irgendwo bei jemand anders und also Geborgenheit und dann auch Essen hingestellt. Und man kann sich nämlich dann nicht mehr so gut um normale Dinge kümmern. Also das ist nicht ungefährlich. Und es ist wirklich alles einzuhalten, was so empfohlen wird. Set und Setting und so weiter. Und Begleitung ist ganz wichtig, also nicht bei allen Sachen, aber bei den, ich sag mal, bei den klassischen psychedelischen Substanzen ist es wichtig, Begleitung auf jeden Fall zu haben. Und zwar auch am besten von jemand, der sich damit schon ein bisschen auskennt.
Fachkundige Begleitung und im geschützten Rahmen.
Geschützter Raum, genug Zeit, keine äußeren Anforderungen, auch nach hinten raus, also nicht am besten, also irgendwie Urlaub haben.
14 Tage Urlaub.
Ja, genau. Ja.
Und andererseits ist es auch überhaupt kein Muss. Also jemand, dem das nicht anzieht, der soll ruhig dabei bleiben.
Ne? Absolut. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit. Ich sag mal so, wenn spirituelle Erfahrungen gemacht werden sollen, in Anführungsstrichen, wobei wer soll und so, ja, also wer macht das sollen. Also wenn das irgendwie auf dem Weg liegt, dann passiert das. Ob ich was nehme oder nicht. Ich bin schon immer ein ekstatischer Mensch gewesen und habe deswegen so eine gewisse Grundtendenz zu auch zu Rausch und Drogen und lebe die auch ein Stück weit aus. Allerdings ist es eben wirklich nicht nötig. Ja, muss mal gucken, was bin ich für ein Typ. Es gibt mehr asketische Typen, die brauchen das überhaupt nicht.
Mich zum Beispiel hat es im Leben nie angezogen. Ich habe zwar aus Neugier mal was probiert, aber habe dann noch sicher gewusst, es ist nicht meine Sache.
Ja, und das Entscheidende ist ja, dass man realisiert, dass die Wahrheit nicht kommt und geht. Und bei mir war es eben wichtig, da zu unterscheiden auch. Auch die wundervollste Erleuchtungserfahrung kommt und geht. Ja, man könnte sagen, was legt die frei vielleicht, während sie passiert? Was wird da freigelegt? Was wird da klar? So, und dann zu gucken, was da gewesen ist, ist das jetzt auch? So, und da zu forschen dann, das kann hilfreich sein. Aber man darf da nicht hängen bleiben und denken, das war die Erleuchtung. Oder immer wenn ich high bin, bin ich erleuchtet. Das ist ein Trugschluss, natürlich.
Was kannst du über sogenannte Alltagsdrogen sagen, wie Alkohol und Tee, Kaffee, Zucker? Also mir hat jetzt letztens jemand gesagt, die Menschen haben immer die Neigung, an sich rumzudesignen. Also wie man sich fühlt oder wie der Körper reagiert und benutzen dazu diese Alltagsdrogen.
Ja. Ich habe zum Alkohol kaum Verbindung irgendwie. Also ich halte es letztlich, wenn man es als Droge sieht, ist es gefährlich. Ist Alkohol viel gefährlicher als so manches andere. Wenn man es schafft, dass es ein Genussmittel bleibt, ein Nahrungsmittel bleibt, dann ist es eben das Glas zum Essen. Dann ist es scheinbar relativ harmlos, aber es bleibt ja bei vielen Menschen nicht dabei. Und spirituell gesehen finde ich, dass Alkohol eher so eine dämpfende oder blockierende Wirkung hat. Also es ist sicherlich, wenn man jetzt Selbsterforschung betreibt oder eine andere spirituelle Praxis, sicherlich nicht hilfreich, regelmäßig Alkohol zu trinken. Und ich habe, ich trinke ab und zu mal was, aber ich habe in den letzten Wochen und so schon wieder überhaupt kein Bedürfnis mehr gehabt, was zu trinken überhaupt. Und mache das auch momentan nicht. Aber das ist mal so, mal so. Auch da, es schaden kann es letztlich nichts. Aber das nutzt noch weniger. Also da würde ich dann doch eher ja, in manchen Ländern legalisierte Drogen empfehlen, sag ich mal. Also bei uns ist es ja leider noch nicht. Aber
wie ist es mit Kaffee und Tee und Zucker und Schokolade?
Ja, das sehe ich nicht als, also Süßigkeiten sehe ich nicht als Droge, sondern es ist einfach für mich auch ein Genuss. Und ich esse sicherlich auch nicht so viel davon, dass es eine Droge wäre. Mag vielleicht bei manchen Leuten so sein. Ich habe so ein bisschen niedrigen Blutdruck. Mir tut immer so grüner Tee sehr gut. Und jetzt, wo hier nicht so gut ist mit unterwegs mit grünem Tee, trinke ich halt Kaffee. Und das tut mir auch ganz gut, weil es so einmal am Tag den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt. Und ja. Aber es sind Droge. Also für mich ist Koffein körperlich schon, mein Körper gewöhnt sich ja sehr schnell dran, kann ich sagen. Also ich habe, wenn ich ein gewisses Niveau Koffein habe, hatte eine Zeit lang und ich trinke das dann nicht mehr, dann kriege ich also Kopfschmerzen zum Beispiel oder sehr niedrigen Blutdruck. Von daher ist es körperlich fast wie eine Droge, aber ich habe da sonst so innerlich keinen hat für mich keinen Suchtcharakter.
Kein Suchtcharakter hat, du kannst es jederzeit aufhören.
Ja,
also.
Ja. Genau. Also, um nochmal das vielleicht abzuschließen mit den Substanzen. Also, ich glaube schon, dass es so welche gibt, die durchaus auf dem spirituellen Weg auch hilfreich sein können, wenn es passt. Und Alkohol ist da eher nicht dabei, so würde ich das ausdrücken. Deswegen finde ich es auch schade, dass so, also es gibt so sicherlich eine Sache, ich will es nicht namentlich nennen, weil es ein öffentliches Interview ist, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also in Holland ist es legal und ja, das halte ich für wesentlich gesünder und geeigneter als jeden Alkohol.
Gut. Gibt es noch ein anderes Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ach so, ja, die Veränderungen, so, die bei mir stattgefunden haben, da ist vielleicht noch nicht alles zugesagt. War ja da hängen geblieben bei den Substanzen und den Erleuchtungserfahrungen und so weiter. Ja. Und das ist aber nur so eine Sache gewesen. Ich habe also Anfang des Jahres eine ziemliche Krise erlebt, könnte ich fast sagen. Persönliche Krise. Und fühlte mich nicht gut. Und nachdem das letzte Jahr nicht sehr, sehr schön war für mich insgesamt, war das dann wie so ein Kater. Der Winter war dann wie so ein, ja, Kater, Kopfschmerz. ich hatte dann irgendwann das Gefühl, fast wieder auf die spirituelle Suche zu gehen. Also als ob ich irgendwie jetzt wieder die Erleuchtung finden müsste. Also ich fühlte irgendwie, dass da was fehlt irgendwie. Und das allein diese Tatsache schon war ein unglaublicher Schmerz. Also weil ich auch immer nicht weiß, wenn sowas da ist. Also in der Vergangenheit wusste ich dann immer nicht, was mache ich denn bloß damit? Das ist doch wie so, was soll ich denn jetzt suchen? Das ist doch Quatsch. Und dann habe ich also so ein bisschen, habe ich so den Bücher von dem Nisargadatta Maharaj entdeckt und das resonierte irgendwie mit dem in dem Moment. Und dann habe ich mal das Buch zugemacht und habe nur das Bild von dem gesehen. Da vorne drauf war ein Bild und habe ich das angeschaut und habe so gesagt zu dem, ja, du sollst mein Satguru jetzt sein, was sagst du mir? Abseits von dem Buch. Und dann kam innerlich nur sofort, hör auf zu suchen. Und dann, oh ja, okay, wie mache ich das? Ich suche doch jetzt gerade, wie soll ich denn aufhören zu suchen? Und es kam keine Antwort. Und dann habe ich das, ein, zwei Wochen später einem guten Freund erzählt und der, also auch in der spirituellen Szene ist und auch ein Lehrer ist, spiritueller Lehrer ist. Und der sagte dann nur, das ist ja wohl ein Unding, dass jemand wie du überhaupt noch auf die Suche geht, das gibt's ja gar nicht. Und war fast empört darüber so und guckte mich dann nur so an und meinte, dein Problem ist ein psychisches Problem, psychologisches Problem. Du hast immer noch Probleme mit deinem Vater, mit deiner Vaterfigur. Und du suchst deshalb scheinbar nach Erleuchtung, weil du in dir das Gefühl noch hast, auf der psychologischen Ebene, dass du nicht gut genug bist. Da ist keine Erleuchtung gut genug, niemals. Kannst du erleuchtet, kannst du gar nicht sein, um das Problem zu lösen. So. Und das sollte sich dann kurze Zeit später als absolut wahr herausstellen, denn mein Vater ist leider im Ende April verstorben, dieses Jahr. Und neben der ganzen Trauer und ich hatte eigentlich die ganzen letzten Jahre ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, war es so, dass ich das für mich wie ein neues Leben angefangen hat seitdem. Also ich fühle mich irgendwie psychologisch, also psychisch wie befreit. Und das waren keine starken Minderwertigkeitsgefühle, aber die waren latent schon da. Und die haben eben dazu geführt, irgendwie wieder so Suchtendenzen zu entwickeln. Die sind mit einem Schlag weg gewesen. Und dass er da zuerst sterben musste, ich weiß nicht. Also ich konnte zu Lebzeiten da nicht mehr dran arbeiten. Ich habe auch früher Therapie gemacht, ich habe auch viel mit ihm gesprochen und es hat alles genützt damals, was geschehen ist, aber es hat nicht das Problem so vollständig irgendwie gelöst. Und erst durch den physischen Tod meines Vaters hat sich das alles im Wohlgefallen aufgelöst. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich froh bin, dass er tot ist, aber es tut mir gut. Jetzt so oft, also wenn man jetzt mal vom persönlichen Verlust absieht, der auch da ist gleichzeitig. Also spirituell hat es mir sicherlich gut getan, es hat mich psychisch befreit und ich kann eigentlich nur noch sagen jetzt, dass überhaupt keine Suche mehr da ist. So, das ist einfach nur Frieden und so sein. Ich darf 100% so sein, wie ich bin und ob das so Erleuchtung ist oder nicht, das interessiert mich gar nicht mehr. So, das ist so dieses Gefühl. Und das ist das für mich das Wesentlichste, was sich jetzt entwickelt hat. Und das war auch früher nicht so gewesen.
Ja, mit deinem Vater, das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war das ähnlich, dass mein Vater ist schon sehr früh gestorben, schon in den 70er Jahren. Und das war auch, ich habe dann in der Nacht danach so intensiv getanzt die ganze Nacht wie mein Leben nie zuvor und nie danach. Und danach war ich mit ihm im Frieden. Ne? Und das ist nicht mehr weggegangen. Obwohl ich hatte also eine sehr... Mein Vater war sehr autoritär und hat mich geschlagen und so weiter und so fort. Mhm. Und und ich bin ihm eher dankbar dafür, weil das Resultat meiner Kindheit und Jugend war für mich von der Idee her, vom Bewusstsein, ich will anders leben. Ne? Mhm. Hat mir irgendwie sogar sehr geholfen. Mhm. Das, und dann ist dann auch Frieden einfach geblieben. Ne?
Ja, so ist all das Schlimme auch immer für was gut. Und bei mir war es ähnlich. Also mein Vater hat mich zwar nicht geschlagen, es gab mal eine Ohrfeige oder so, aber das war eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Aber das eigentlich Problematische zwischen ihm und mir war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der liebt mich nicht so, wie ich bin. Also ich sollte irgendwie anders sein. Oder er hat sich seinen Sohn anders vorgestellt. So, das kam immer rüber. So, obwohl er das nicht so wörtlich gesagt hat. Aber ja, doch, es war schon fühlbar. Und das hat mir also als sensiblen Menschen hat richtig Schäden angerichtet. Und hat auch dazu geführt, dass ich dann später Depressionen irgendwie gekriegt habe. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich irgendwann gar nicht anders konnte, als auf die spirituelle Suche zu gehen nach Wahrheit, nach ich musste etwas finden, was von der Krankheit nicht berührt wird. Was frei ist vom Leid. Und da hat das Leid natürlich einen ganz wesentlichen Anteil gehabt. Insofern ist es auch da wieder, dass das Schlimme was Positives in Gang gesetzt hat. Sehr stark. Ja, das wäre eigentlich so alles. Ja. Ja, die Wahrheit ist einfach, ja. Die Wahrheit ist einfach immer. Ob ich das selber weiß, und was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass die sogenannten Erwachten oder Erleuchteten sind keine besseren Menschen. Und also ich empfinde mich überhaupt nicht als irgendwie besser als irgendjemand anders. Und man muss auch nicht erleuchtet sein, um besser zu sein oder so. Gott ist überall gleichgöttlich, gleichwertig. Also es ist alles gleichgöttlich. Ob diese Form von Gott jetzt von sich selber jetzt weiß oder der Grad des Selbstbewusstseins über die eigene Natur ist vollkommen unerheblich, was die Göttlichkeit angeht. Die ist immer gleich. Insofern kann man sich eigentlich immer entspannen und vielleicht hilft das beim einen oder anderen auch, die spirituelle Suche nicht zu... Ich finde es immer wichtig, das ernsthaft zu machen, auf jeden Fall, aber...
Und nicht vergessen.
Genau, auch mal loslassen können und vor allen Dingen braucht sich niemand schlechter zu fühlen, weil er irgendwie auf der Suche nach irgendwas ist.
Ja, und Humor ist eine gute Sache.
Ne? Ja. Ja. Mir hat immer geholfen, wenn ich über mich selbst lachen konnte. Das ist das Wichtigste.
Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Gerne.
Danke.
Ja. Alles klar.